Jamaika.
Na, das ist absolut korrekt.
Okay, darf ich dann direkt anfangen mit dem Monster-Gag? Jamaika trägt das Würstchen.
Damit ist der Ton für die heutige Folge gesetzt.
Der Ton kommt schon von ganz woanders, weil wir uns gerade gefragt haben, beziehungsweise die Regie hat gefragt, und Mickey kommt nicht, weil nämlich noch alle nachhaltig verwirrt waren von deiner Nachricht Samstag vor einer Woche, in der du um 13.33 Uhr Folgendes in die Gruppe schriebst. Ich bin auch in HH, Montagmorgen it is. Selbe Sekunde, ich bin diesen Montag übrigens nicht in HH, bin also um 9 Uhr zugeschaltet. Bist du Schrödingers Podcaster? Bist du gleichzeitig in Hamburg und nicht in Hamburg?
Ja, das ist halt das Problem, wenn man gleichzeitig zwei verschiedene Montage verhandelt, weil ihr immer so lange im Voraus plant, dann gibt es eine Info zu diesem Montag und dann gibt es eine Info zu dem Montag in einer Woche. Und diesen Montag bin ich in München. Und zwar, weil ich hier gleich etwas drehe. Ich muss also heute nicht ins Barberhaus, sondern ich muss zu meinen Freunden von Magenta TV, denn, und jetzt nehmt ihr bitte Haltung an.
Ja.
Ich bin Experte bei Magenta. Nee, was soll denn das?
Aber das zeigt,
was soll
mir,
dieses,
das zeigt,
soll ich fassen?
Dass in der Entwicklungsschmiede bei Magenta niemand Fußball-MML hört.
Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja.
Nein, aber herzlichen
Glückwunsch. Ich bin Experte bei Magenta.
Weißt du, was das Perfide ist? Ja. Du hast dir den ganzen Magenta-Job nur rangeholt. Du hast eigentlich gar keine Zeit, aber du hast gehört, wir drehen am 4. Mai. Ich muss am 4. und 5. Mai in München sein. Dann habe ich eine Ausrede fürs OMR-Festival. Und deshalb hast du bei Magenta unterschrieben.
Natürlich, absolut richtig. Das ist absolut richtig.
Das ist ja fantastisch.
Ist eigentlich genial.
Aber Mike Nöcker ist im Studio und ist gut gelaunt und hat angekündigt vorher, er hat eine Wahnsinnsgeschichte zum Aufstieg von Schalke 04 dabei.
Nein, eine Wahnsinnsgeschichte ist es natürlich nicht, aber es ist eine ganz lustige Geschichte, weil ich am Samstag nämlich in, wie heißt der Ort, Bielefeld weilte, weil ich meinen Vater im Krankenhaus besucht habe und dann zum Bahnhof musste, weil ich zurück nach Hamburg wollte und ich traf auf sozusagen abfließende Fans aus der Alm. Man durfte an diesem Wochenende Alm sagen, Stadion Alm, herzlichen Glückwunsch, die Alm ist 100 Jahre alt geworden. Nämlich Bochum-Fans und Bielefeld-Fans. Dazwischen sehr aggressive Polizisten, die so aussahen, als würden sie jetzt am liebsten gleich 5 St. Paulianer einkesseln wollen.
Ich grüße meinen Cousin Thomas an dieser Stelle.
Ja. Ich fragte noch so ganz kurz, sag mal, kann es sein, dass ihr irgendwie verfeindet seid oder sonst was? Weil die Stimmung war durchaus aggressiv.
Ja.
Und dann wurde mir halt eben die Geschichte erzählt, dass man die Bochumer überhaupt nicht mag. Und die Bochumer mögen die Bielefelder nicht und die Bielefelder mögen die Bochumer nicht. Und dann passiert Folgendes. Zwischen der Polizei, die aggressive Stimmung, die beiden Fanlager, die sich sozusagen fletschend gegenüberstehen, laufen 4 Schalker am Bahnhof vorbei, die zum Spiel 20:30 wollten, worauf wirklich alle Fans, die sich gerade noch verfeindet gegenüberstanden, sagen Schalalalala, Schalalalala, Scheiße, 04. Das fand ich herrlich.
Die Polizisten, Fun Fact, die Polizisten auch.
Genau.
Alle.
Das war eine so reizende Stimmung in der Sekunde dann und eine so reizende Geschichte, die alles über Fußball letztlich erzählt.
Ja,
und wie schön
total.
Es ist, doch immer wieder ins Stadion zu gehen, es sei denn, man ist Fan vom FC St. Pauli.
Egal,
das ist wohl richtig.
Darüber werden wir auch später nicht sprechen. Aber diese Fans waren ja auf dem Weg in die Arena, auf Schalke, ans Berger Feld. Wie auch unser gemeinsamer Freund und Ehrenschalker Kai Feldhaus, der dort zu diesem Spiel gegen Düsseldorf mit seinem Sohn, der bald 11 wird, hingefahren ist, um dann dort den Aufstieg zu sehen, was natürlich eine fantastische Geschichte ist. Du gehst da mit deinem Sohn hin, du siehst den Aufstieg. Sowas verbindet ja für immer und vor allen Dingen ist natürlich der Junge jetzt auch für immer Schalker, weil sowas vergisst du nicht. Ich habe ja den Aufstieg 97 von der Hertha auch mit meinem Vater im Stadion erlebt. Das bleibt einfach. Du fährst in die Arena, du siehst dieses Spiel, du gewinnst dieses Spiel gegen Düsseldorf, du steigst auf, Vater und Sohn im Stadion. So eine tolle Geschichte. Und den habe ich am nächsten Morgen um 9.30 Uhr angerufen. Der war noch im Pott. Oh. Um erstmal zu hören, ob er überhaupt wieder wach ist.
Ich wollte gerade sagen, ist er gut ansprechbar?
Zu hören, ob er wie Simon Terodde klingt. Und so ist er ans Telefon gegangen.
In meinem Herzen flattert leise Ein blau und weißes Fähnelein und gehen die Schalker auf die Reise. Wünsch ich mir nur, dabei zu sein.
Oh, ach, herrlich. Toll. Herzlich willkommen zurück in der Bundesliga. Oder wie Borussia Dortmund gepostet hat, fast hätten wir euch sogar vermisst.
Ja, aber sollten wir, also auf jeden Fall sollten wir in dieser Folge ein bisschen über die Schalker sprechen, weil da steckt ja mehr dahinter als nur dieses 1-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Aber ich fand das einfach schön, so auch als Gegebenheit, weil jeder kennt das ja. Also, sind die ersten Erinnerungen an das Stadion? Viele sind mit ihren Vätern das erste Mal gegangen und so ein Aufstieg, ne? Das ist sowas Besonderes und das bleibt auch. Und ich bin so froh, dass es diese Art, also dass der Junge auch diese Art von Aufstiegsfeier erlebt hat, denn man vergisst ja so schnell, aber Schalke ist vor 4 Jahren ja schon einmal aufgestiegen, dann kam es zum Platzsturm, den hatte Trainer Miron Muslic dieses Mal extra unterbunden, hatte vorab gesagt, egal was passiert, wenn wir Düsseldorf schlagen, wenn wir aufsteigen bei diesem Spiel, bitte nicht den Platzsturm, verweilt bitte
das war
in der
Kurve. Die waren ja richtig panisch im Vorwege dieses Spiels, weil sie Angst hatten, dass sie ihnen den Rasen so kaputt machen, dass sie dann das letzte Heimspiel wahrscheinlich, die haben ja auch keine Kohle. Ja. Ich hatte mir schon vorgestellt, bevor du weitermachst, dass es diesen Platzsturm dann halt eben doch gibt, wieder warme Worte und dass sie auf dem Platz stehen und die können ja den Rasen rausfahren, dass sie so wie man andere den Teppich unter den Füßen wegzieht, dass sie halt während die feiern einfach langsam den Rasen rausfahren.
Ja. Die einzige Kohle, die Schalke noch hat, ist im Spielertunnel verbastelt. Ja. Aber es gab diesen Platz schon nicht, aber erinnert euch vor 4 Jahren, der Typ, der einfach nackt war. Erinnert ihr euch noch?
Ja,
der nackte Schalker, das war doch eine Woche lang das Thema, wo man gesagt hat, wer war das? Hat der seinen Job am Ende
Robin
verloren?
Robin Alexander, das war doch Robin Alexander, der dann daraufhin,
ja, aber
meine ich.
All diese Szenen hat es nicht gegeben. Schalke ist mit großer Vernunft und großer Freude zurückgekehrt in die erste Liga. Und Juri Mulder hat, glaube ich, im Doppelpass verraten, die Mannschaft hat erst um 6 Uhr morgens die Arena verlassen.
Ja, geil. Ja, aber so gehört sich das doch auch. Nein, ich finde das toll und ich freue mich, dass die Schalker so feiern und ich gönne denen diese Party. Und das Tolle daran ist ja, sie können ja in 2 Jahren schon wieder Aufstieg feiern. Und das finde ich super. Also, das ist interessant, weil in der Berichterstattung dieser letzte Abstieg der Schalker, das war ja alles ein bisschen traurig, weil sie sind aufgestiegen und sind direkt wieder abgestiegen. Und das unter Vorzeichen, wo man dachte, es hätte auch nicht sein müssen, war auch ein bisschen schade damals. Und jetzt habe ich so diverse Berichterstattungen gelesen und dann heißt es irgendwie, Schalke ist nach 3 Jahren wieder im Oberhaus, dann seriöse, ich weiß nicht, ob es der Spiegel war oder wer, Schalke ist nach 5 Jahren wieder da, wo du denkst, Moment mal, jetzt wollen wir uns alle mal wieder zusammenreißen. Also, Schalke war quasi 2 Jahre nicht in der Bundesliga, sind jetzt wieder da, weil die Leute haben halt den zwischenzeitlichen Abstieg offensichtlich vergessen in den Redaktionsstuben, wie man so schön sagt, denn sie sind 2021 abgestiegen, sie sind aber halt eben 2023 dazwischen nochmal abgestiegen und in der Berichterstattung wird manchmal so getan, als wären sie 21 abgestiegen und dazwischen nicht nochmal wieder aufgestiegen.
Aber dann siehst aber du, so scheiße, dann siehst du wie scheiße das eine Jahr Bundesliga war.
Aber dann wirklich. Aber wenn sie 23 abgestiegen sind, sind sie ja 3 Jahre nicht in der Liga gewesen.
Ja, aber nicht 5. Aber es wird teilweise geschrieben, dass es 5 waren. Okay. So.
Alles klar.
Guten Morgen.
Sie sind auf jeden Fall zurück, aber es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe keiner natürlich geschrieben. Ich gönne euch das von Herzen. Aufstieg ist ja nur alle 2 Jahre.
Ja, so, bitte. Übrigens auch, und das hat mir besonders gut gefallen, ich habe natürlich auch Bilder gesehen, während des Spiels, vor dem Spiel, da gab es einen schönen Kameraschwenk und dann sahst du da plötzlich so einen riesigen Kabachel im Schalke-Trikot mit dem Sponsor Sun Mini Meal. Das ist ja offensichtlich irgendwie so Nahrungsergänzung oder irgendwie so besonders gute Ernährung. Und dann siehst du den Gladiator. Und was macht der Kameraschwenk? Hallo Freunde. Und dann kommt natürlich, wo man sagt, also da hat der Ralf sich mal wirklich was ausgedacht. Da wäre ja keiner drauf gekommen. Freunde, das ist jetzt hier nicht die Arena, das Kolosseum mit den Gladiatoren in Rom. Das ist hier die Schalke Arena. Und ich bin hier mit meinem Freund. Und dann so nach dem Motto, wie heißt du nochmal? Jürgen. Jürgen von Sun Mini Meal. Da war er dann offensichtlich in der Loge des Sponsors, so von Sun Mini Meal. Und hat dann natürlich, wie unser Ralle so ist, der ist ja einfach ein Hustler vor dem. Hier bin ich auch in der Arena auf Schalke. Hier, guck mal, der Jürgen auch mit Sun Mini Meal. Das ist top. Wahrscheinlich das erste Mal von den genauen Details. Das ist eigentlich so ein bisschen wie die Werbung bei MML, wenn ich sie mache. Und man sagt, so, das ist super hier. Was haben wir denn hier?
Gut, dass du es ansprichst. Top. Gut, dass du es ansprichst, Micky.
Ja, ja.
Das machen wir jetzt natürlich auch.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, Wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Ich sag mal so, was bleibt eigentlich einem frustrierten Fan vom FC St. Pauli, ja, wenn man sich irgendwie dann doch noch wieder erfreuen möchte? Da bleibt einem natürlich nur die Vorfreude auf die WM und das Sommerfeeling. Das soll natürlich hier jetzt nicht zu kurz kommen, sage ich.
Als Schalker weiß ich doch, da feiere ich natürlich meinen Edin Dzeko, den Aufstiegshelden, und der wird ja dann auch bei der WM spielen für Bosnien-Herzegowina. Und dann sage ich so, jetzt gehe ich aber mal, jetzt gucke ich mal bei Otto, was ich da so kriege an Artikeln, ne, weil ich bin ja Fan.
Ja.
Und dann schaue ich mal, was ich mir da, wie ich mir da die Garten, also mein Bruder ist im Grunde genommen jetzt, während wir reden, ist ja schon bei Otto und guckt sich um, was es da so alles an WM-Artikeln gibt, ne, Trikot, Bälle, TV, so, muss ja alles fertig. Mein Bruder macht jetzt dieser Tage die Gartenhütte fertig und da braucht er natürlich entsprechende Fanartikel, um die Gartenhütte zu drapieren. Er sucht aber natürlich überdies auch noch, also mal im Sortiment Sport und Fashion, weil braucht er noch ein Trikot, dann muss er nochmal gucken, habe ich alles an Technik, so, und Bereich Home und Living auch wichtig, weil ich habe ja Gäste, unter anderem ja auch den Experten von Magenta TV, da kann ich ja nicht irgendwas haben, sondern da muss ich mal schauen, was aus dem Bereich Home und Living gerade gut genug für, ich möchte es einfach mal so sagen, den Stargast ist, den Experten von Magenta TV. Und da ist mein Bruder bei Otto gerade zugange und schaut sich da in der Sortimentsvielfalt aber mal richtig um zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026.
Und das so muss man ja auch mal sagen, das ist tatsächlich auch insofern klasse, weil früher ist man ja wirklich irgendwie von Pontius zu Pilatus gelaufen, um irgendwo von Trikot über auch die Farbe zum Anmalen, die kleinen Fähnchen, alles hast du ja in unterschiedlichen Läden kaufen müssen. Da gibt es jetzt nur noch eine Destination. Den Link dafür packen wir euch in die Shownotes. Es geht direkt zu Otto und da findet ihr eine komplette WM-Themenwelt, in dem du, und Micky, du hast es schon gesagt, von Trikot über Bällen bis hin zu Fernsehern einfach alles findet, was man rund um diese Fußball-Weltmeisterschaft, die auf uns zukommt, jetzt auch braucht.
Ja.
Also, ich sag's nochmal, du suchst noch die passende Ausstattung oder Fanartikel für die WM, dann entdecke das große Sortimentsangebot bei Otto. Wie gesagt, den Link zur WM-Themenwelt, den findest du in den Shownotes und dann kannst du mal vorbeischauen und sehen, dass Otto einfach alles hat und in dem Sortiment für euch für tolle Angebote hat.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
So, jetzt atmen wir mal durch. Ist es richtig, dass wir heute nicht über den FC St. Pauli sprechen? Ist das richtig?
Ja, warum sollten wir das? Also
Wir reden über die erste Liga, Mike.
Die wollen ja genauso gerne in die zweite wie Schalke in die erste Liga.
Die betteln förmlich darum. Ja. Ja. Na gut, dann, wir sind hier nämlich immer noch ein Erste-Liga-Podcast. Wir sind immer noch die Bundesliga unter dem Fußball-Podcast. So, deshalb Musik bitte. Damit herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge Fußball MML in der Saison 25/26. Und jetzt halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, bitte krallen Sie sich irgendwo fest, damit Sie nicht hier von den Stühlen fliegen, denn hier ist er.
Ja.
Der Experte von Magenta TV. Hier ist Micky Beisenherz.
Dankeschön. Ja, euer Neid ist mein Kerosin. Ja.
Und dieser Mann ist der Einzige, der die Kiezkicker hätte retten können.
Das ist richtig.
Er ist das Uli in St. Pauli. Sein M steht für Mutti. Hier ist Mike Nöcker.
Oh, vielen, vielen Dank. Ja.
Und ich überreiche quasi den Sprechquietscheball, werfe ich rüber dem Mann, der heute zugibt und sagt, ja, ich bin der Texter von Alberto Riera in Frankfurt. Lukas Vogelsang.
Der Ghostwriter, überleg dir das
der
mal.
Der Ghostwriter.
So wie bei Klaas, wenn die zurückkommen mit, ich weiß gar nicht mehr, welche Sendung es war, aber da haben die auch gesagt, was Klaas im Sommer getan hat. Und dann gab es immer so ein Recap seines Sommers. Und er hat sich immer überall eingemischt. Also wenn Armin Laschet an der Ahr gelacht hat, dann war es Klaas Häufer-Umlauf, der ihn gekitzelt hat. Und so ist das auch bei mir. Ich habe zu Riera gesagt, pass auf, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in der Bild. Nee, was denn? Ja, hier ist der Artikel, das ist der Journalist dahinter und da gehst du jetzt mal raus und gibst den richtig Feuer, weil das hast du dir verdient. Du machst hier eine gute Arbeit.
Ja, das ist richtig. Ja. Genau. Übrigens, vielleicht ist es auch so mit Alberto. Alberto heißt er doch.
Albert. Ich hab jetzt einfach Albert.
Albert. Achso, ich habe ihn zum Italiener gemacht, siehst du, weil er so leidenschaftlich ist. Ja. Er ist für einen Spanier eigentlich viel zu leidenschaftlich. In der Regel machen das ja nur Italiener. Also Albert Riera. Ich glaube, es ist möglicherweise so, weil du hattest Klaas schon angesprochen. Es gab ja damals eine kleine Rubrik bei Late Night Berlin oder wo das war,
genau.
Schäm dich reich, das haben ja die Wolter-Zwillinge mittlerweile übernommen, also dass man Knopf im Ohr hat und je mehr man aus sich rausgeht und je größeren Scheiß man erzählt, desto mehr Geld kann man gewinnen. Mhm. Es könnte also sehr, sehr gut sein, dass Albert Riera seit längerer Zeit also an einem Promi-Experiment teilnimmt, der Wolter-Zwillinge, unter dem Motto Schäm dich reich. Sie sagen ihm also Dinge aufs Ohr und er redet dann halt so wie zum Journalisten, du musst ja deinen Verein lieben, sonst kannst du gleich die Pressekonferenz verlassen.
Das ist übrigens lustig, das hatte ein bisschen was von Uli Hoeneß, der ja früher mal gesagt hat, dass wir Journalisten mal aufhören müssen, immer beide Seiten sehen zu wollen.
Das ist richtig.
Ja, ein ähnlicher,
ein Problem.
Ein ähnlicher Satz, einen ähnlichen Satz hat auch Riera losgelassen, der ja quasi die Journalisten aufgefordert hat, Eintracht Frankfurt zu lieben.
Ja, ist richtig.
Ja.
So, ja. Also bei der nächsten Pressekonferenz, da hat er dann schon diesen Bolzenschuss, das Bolzenschussgerät dabei und sagt zu dem ersten Journalisten, wirf eine Münze.
Nee.
Es kann nicht mehr lange dauern.
Er kommt in die Kabine mit dem Bolzenschussgerät, guckt sich Mario Götze an und sagt, sorry, no country for old men.
Ja, so bitte. Da ist doch der Ton gesetzt. Wir können ja später nochmal zurückkehren zu Riera und Eintracht Frankfurt uns vielleicht, weil das ist ja jetzt, und das ist vielleicht die schlechteste Botschaft für die Eintracht, das wissen Sie aber auch schon, vor allem Markus Krösche, der Mann, der einst der Magier war. Mhm. Sie sind jetzt halt also im absolut grauen Mittelbau der Liga angekommen und das ist natürlich nicht das, wo Sie hin wollten, aber vielleicht zunächst zurück zu anderen Vereinen, bevor wir dann später nochmal uns um Riera kümmern, aber zunächst vielleicht mal etwas aus dem Bereich des Boulevards. Habt ihr gesehen, was aus Felipe Santana geworden ist? Tele Santana, Felipe Santana, der Held von Malaga.
Du machst jetzt einen unnötigen Königsklasse-Callback, der damals gegen Villarreal getroffen hat.
Ach komm, Leute, wirklich.
Nee,
ihr
das
seid
ist richtig
so, miese Schweine.
Nee, musst du auch mal aushalten. Das musst du auch mal aushalten, dass auch du hier in der Folge mal dein Fett wegkriegst, Mike. Auch du.
Okay.
Nein, der ist so unfassbar breit geworden. Also, wo selbst Roberto sagen würde, also dagegen bin ich ja Schwabbel. Ne? Der ist unglaublich breit. Und da habe ich ein Bild von ihm und Sheamus gesehen, da dem WWE-Wrestler. Also die sind jetzt die Muskeln alle auf am Ende der Karriere, mit Ausnahme von einem, dessen Bilder jetzt auch durchs Netz ging, wo jetzt lustige Ratespiele immer umgingen. Wer ist das? Gonzalo Higuain.
Ach ja, dem, fantastisch,
ist,
oder?
Ist das, wenn der neben, ist das Fat Sheamus, wenn der daneben steht?
Das ist Fat Sheamus.
Das ist klares Fat Sheamus. Genau. Bleiben wir mal bei Gonzalo Higuain. Den hat ja jemand in einem Fanshop in Miami getroffen. Und der sieht original aus, als wenn er sich gerade noch wahnsinnig darüber gefreut hat, dass er Feuer gemacht hat auf einer einsamen Insel.
Stimmt.
Und man denkt gar nicht, dass er sich eine Adidas-Pille unter den Arm klemmt, sondern er hat einfach einen Wilson dabei. So, da muss man einfach zweimal hinschauen. Da denkt man, das ist Tom Hanks aus Castaway, ey.
Exakt, nur es ist natürlich völlig verrückt, weil da trifft er dann diesen ehemaligen Weltklasse-Fußballer und dann geht das so durchs Netz, so nach dem Motto, hast du gesehen, wie der aussieht? Wie sieht der denn aus? Hat weniger Haare und ist nicht völlig aus. Es ist ja ein, also du musst dir einfach vorstellen, er wird halt also beurteilt vom gesamten Internet, wo wir wissen, das ist also zu ungefähr 99% nur aus Trotteln bestehend, von denen natürlich dann wiederum auch 99% natürlich physisch, also nochmal drei unter Higuain sind, der ja ganz normal aussieht, nur minus alle Titel, die er in seiner Zeit gewonnen hat. Und er hat dann darauf reagiert, Ich versuche es mal leicht zu übersetzen. Also er hat gesagt, ich habe die ganzen Kommentare gesehen und die sind natürlich sehr, sehr traurig. Ne, wenn du eine öffentliche Person bist, dann wirst du auch nicht mehr wie eine Person behandelt, dann wirst du von allen beurteilt. Ich habe seit meiner Karriere einfach nur Druck gehabt, Verletzungen, Angstzustände und jetzt lebe ich friedlich mit meiner Familie und es ist alles gut. Das sollte eigentlich niemanden beleidigen. Und ja, und dann schreibt er, the internet has made it normal to insult people for aging, gaining weight or simply changing. Some of you talk about mental health, then spend hours mocking strangers online. Think about that. Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen.
Es ist auch komplett richtig, weil wenn der Mann jetzt sagt, pass auf, nach dem Ende meiner Karriere oder im Spätherbst des Ganzen, ziehe ich mir halt irgendwie die Schlabbershorts über und gehe morgens fischen und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Richtig, wer hat das denn zu bewerten? Aber es ist ja auch interessant, dass ein Mensch von diesem oder ein ehemaliger Fußballer von diesem Weltklasseformat dann sich auch dazu meldet. Dann siehst du ja auch, dass es ihn triggert und umtreibt. Ja, krass, ich hatte das gar nicht so verfolgt. Ich dachte, es wäre einfach nur ein witziges Foto gewesen. Was es ja auch leider ist. Nie es hätte immer, ja genau es das ist ja sein können.
Es ist ja leider nie immer nur ein witziges Foto. Ich meine, man muss das vielleicht auch insofern differenzieren, als viele von uns haben es einfach nur als witziges Foto wahrgenommen oder so wie bei Sebastian Deißler oder Jeremies gesagt, ach guck mal, so sieht er jetzt aus, Donnerwetter, ja, that's it. Dann hast du natürlich die üblichen hunderttausende Vollidioten, die das dann nutzen, um irgendwie Content zu kreieren im Sinne von Monster. So, und dann ist natürlich gleich vorbei.
Mir war nur ein Gag direkt eingefallen, ja. Was ist der Unterschied zwischen Gonzalo Higuain und Messi in Miami? Ja, Messi rasiert immer noch.
Ja, ja. Naja, und ich hab's verstanden.
Erklär mal.
Also.
Wir sind wirklich kurz davor.
Bitte hier Grillenzirpen einfügen.
Wir sind ganz kurz davor, dass wir. Weil wir eh schon so lustig dabei sind, diese Wadefuhl-Geschichte aus unserem Chat gestern nacherzählen.
Können wir jetzt mal über Fußball reden? Wirklich.
Wir können doch nichts dafür, dass du 10 Minuten überlegst, wer Gonzalo Higuain ist.
Ich weiß, wer das ist, aber wir können doch nicht 2 Spieltage vor Schluss der Bundesliga.
Ja.
Schalke ist aufgestiegen.
Ja, wir tun Bayern alles, damit du nicht Meister über St. Pauli geworden. Reden musst.
Bayern ist sogar Meister geworden.
Schalke ist Meister geworden bei Elversberg, meine Elf.
Ja.
Hat Paderborn 5-1 rasiert.
Ja.
Dadurch ist Schalke Sofa-Meister geworden, während sie am Abend vorher schon den Aufstieg feiern konnten und die automatische Vertragsverlängerung von Miron Muslic. Und da gehen wir jetzt nämlich nochmal rein. Übrigens, Miron Muslic, Edin Dzeko, er hängt ja alles mit allem zusammen, der ja auch gesagt hat, er will irgendwann mal die bosnische Nationalmannschaft trainieren. Das ist sein großer Traum. Aber erstmal bleibt er jetzt bis 2028 auf Schalke. Und das ist so dermaßen verdient, weil er natürlich zusammen mit Frank Baumann einer der Architekten dieses Aufstiegs ist. Wenn du dir überlegst, letztes Heimspiel der vergangenen Saison haben die Schalker 2-1 gegen Elversberg verloren und wurden mal wieder fast zum Teufel gejagt, ja? Also bis nach Dortmund, in dem Fall in Gelsenkirchen. Da brannte der Baum, die wurden ausgelacht für die Leistung. Dann wird Muslic im Sommer geholt von Frank Baumann, den kannte ja auch gar nicht. Ich glaube, der war in England gerade abgestiegen. Dann kommt dieser Muslic und dann gelingt es ihm, den Verein komplett anzuzünden. Und ich habe es ja aus nächster Nähe mitbekommen. Also wir haben ja damals das erste Spiel, war ich im Stadion, hat Hertha auf Schalke gespielt. Und war chancenlos, weil wir von dem Muslic-Fußball erdrückt wurden. Oder wie Kai Feldhaus sagt, die spielen vorne im Pressing wie tollwütige Hunde. Und dann passiert aber was? Die sind am Ende der Hinrunde, und das ist wirklich interessant, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die sind am Ende der Hinrunde Erster. Nach 17 Spieltagen mit 37 Punkten, haben 3 Punkte Vorsprung auf den Zweiten. Aber die Tendenz stimmte nicht mehr. Sie haben gegen Braunschweig verloren am 17. Spieltag. Und man merkte irgendwie, so richtig der Fußball, den Muslic gespielt hatte, der war dechivriert. Plötzlich wussten in der zweiten Liga alle, wie Schalke spielt. Mit der Dreierkette, mit diesem Powerfußball. Und was machen Muslic und vor allen Dingen Baumann in dieser Winterpause? Die gehen einkaufen. Die holen den ehemaligen Kölner Ljubicic. Die holen Ndiaye, genau. So ein Ndiaye. Dann holen sie vor allem noch Adil Aouchiche. Und natürlich als Königstransfer. Und das hat so ein bisschen alles überlagert. Also Ljubicic, der Ex-Kölner, war der teuerste, er hat 57.000 Euro gekostet, aber es kam eben auch Edin Dzeko.
750.000
Euro hat der gekostet. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, von diesen 4 Neuzugängen standen gegen Düsseldorf 3 in der Startelf und der zuletzt verletzte Dzeko wurde eingewechselt, der hätte sonst auch gespielt. Das heißt, ja, die haben komplett gezündet, dazu hat Muslic von 3er auf 4er Kette umgestellt. Wer macht das denn? Als ja, Tabellenführer, der sagt, pass auf, wir sind zwar Erster, aber es stimmt nicht mehr. Die Tendenz stimmt nicht, wir haben Reibungslust, dann holen die 4 neue in der Winterpause. Das macht ja sonst nur ein Abstiegskandidat.
Ja, total.
Und dadurch geht die Reibung nicht verloren, die Mannschaft ist nochmal zur Rückrunde angezündet. Also selten ist eine Mannschaft so verdient aufgestiegen, weil so gute Arbeit geleistet wurde.
Ja, das ist sehr, sehr klug. Das heißt ja normalerweise, im Erfolgsfalle macht man die Fehler. Das würde man ja jetzt nach einer Herbstmeisterschaft ja durchaus auch als den Erfolgsfall bezeichnen. Aber genau da dann, ich meine, das ist ja, also in anderer Form, klar, aber das, was Union Berlin ja auch gesagt hat, wir stehen eigentlich gut da, aber uns gefällt die Tendenz nicht. Die war bei Union Berlin natürlich nach der Rückrunde noch viel, viel deutlicher, als das bei Schalke nach der Hinrunde war. Aber das ist natürlich klug, das zu machen. Und Frank Baumann hat sich, glaube ich, also sehr, sehr stark in den Fokus gerückt, wenn es darum geht, wer ist eigentlich Manager dieser Saison? Wenn man jetzt mal Liga übergreifend das Ganze betrachten würde, dann wäre Frank Baumann sicherlich ganz eindeutig in der Verlosung anders als Markus Krösche, Stichwort Frankfurt, der ein bisschen von seinem Unbesiegbarkeitsnimbus eingebüßt hat. Aber bleiben wir gerne bei Schalke. Ich habe das Tor gesehen von Karaman. Es fiel ja relativ früh, 15. Minute oder so. Da hat man nochmal gesehen, technisch, wie gut das ist, wie er den Ball genommen hat, mit dem Fuß gestoppt, mit dem Oberschenkel nochmal und das alles in einer fließenden Bewegung, im vollen Lauf, um dann abzuschließen. Das ist schon, also dann brauchst du halt für diese Art des Fußballs, brauchst du dann halt eben auch die Spieler, die das bei voller Geschwindigkeit können, und ich fand das sehr beeindruckend. Es ist ja, wird ja dann einfach so erzählt, ja, Karaman 15. Minute und so, aber wenn du dann siehst, wie das Tor fällt, das ist schon wirklich exzellent. Mhm.
Auch wie diszipliniert die ganze Mannschaft ja über die letzten Spiele auch funktioniert hat, wie ruhig Schalke mittlerweile geworden ist. Ne? Das ist ja etwas.
Das ist nicht mehr mein Schalke.
Ja, das ist ja etwas, was man immer mal wieder auch irgendwie erwähnen muss, dass eben mit sehr smarten personellen Entscheidungen, wie zum Beispiel Frank Baumann, aber auch wie Muslic und dann eben diese fantastischen Spieler, die sie in der Winterpause geholt haben, einfach eine totale Ruhe auf Schalke eingekehrt ist. Da wird einfach professionell gearbeitet und es sind ja alles Dinge, die man Schalke in den letzten Jahren überhaupt nicht attestiert hat.
Nein, wirklich nicht.
Und dann auch noch in einer Phase, wo man ja fast in die dritte Liga abgestiegen wäre, in der letzten Saison, so zurückzukommen, so souverän auch die zweite Liga zu bespielen. Wie oft haben wir hier gesessen und haben gesagt, die Aufstiegsflatter ist da, keiner will aufsteigen. Schalke wollte auf jeden Fall aufsteigen und hat das aber auch in jedem Spiel, mal von der Delle, von der du gerade gesprochen hast, zu Recht gesprochen hast, Lukas, im Winter abgesehen, hat das in jedem Spiel einfach eben fantastisch gezeigt. Und so ein Schlüsselspiel war natürlich eben das letzte Woche in Paderborn, wo man 0-2 zu hinten gelegen hat und sich diese Mannschaft aber so sehr zusammengerissen hat mit dem Zielaufstieg, dass sie dann eben in Paderborn noch 3-2 gewonnen haben und dementsprechend natürlich da klar war, Schalke geht zurück in die Bundesliga und das ist auch gut so. In diesem Zusammenhang großes Lob an die Social-Media-Abteilung von Borussia Dortmund. Jedes Meme, was gepostet wurde zum Aufstieg von Schalke 04, hat gesessen. Und daran sieht man ja letztlich auch, was der Bundesliga einfach in den letzten 3 Saisons gefehlt hat. Nämlich mal mindestens das Derby gegen Dortmund.
Ja, absolut. Also ich freue mich, dass sie wieder zurück sind. Schalke ist ein, darüber muss man ja gar nicht diskutieren. Ich freue mich natürlich jetzt auch, dass im besten Falle es zu einer Relegation kommen kann. Wolfsburg gegen Hannover 96.
Schön,
das war ja mein heimlicher Wunsch. Es gab ja mehrere Konstellationen, die auch witzig gewesen wären. Aber jetzt Wolfsburg gegen Hannover 96, das finde ich schon wirklich sehr, sehr schön und hoffe dann natürlich, dass dieses Nordderby also erfolgreich gestaltet wird, also dass Hannover dann zurück begrüßt werden kann im Oberhaus. Das wäre schon wirklich toll.
Ja, die haben ja aber gegen Münster sich, glaube ich, noch spät einen Ausgleich gefangen. Also ich glaube, am Ende wird es wahrscheinlich Paderborn, aber es ist ja auch egal. In diesem Zusammenhang natürlich dieses Niedersachsen-Derby, spannend. Aber eine Sache wollte ich noch sagen. Ich habe mich erinnert an unsere an unsere Live-Show in Hamburg, wo wir auch darüber gesprochen haben, wer ist denn Spieler des Jahres, Trainer des Jahres? Ja. Und dann hat auch jemand von ganz hinten reingeschrien, Miron Muslić ist Trainer des Jahres. Ja. Und das ist in weiser Voraussicht. Also er ist nicht nur Trainer des Jahres, kann man sagen, in der zweiten Liga, sondern auch jetzt Trainer der Saison. Also auch das ist ganz klar, wenn man die Schalker so zurückführt. Und weil du schon Kenan Kangermann angesprochen hast, das ist natürlich eine ganz besondere Entwicklung. Also der Mann trifft in der 14. Minute mit seinem 14. Saisontor. Und das ist derjenige, und ich weiß noch damals, ist schon ein paar Jahre her, da haben die Schalker bei uns gespielt, ich hatte Kai Feldhaus dabei. Und die waren gar nicht begeistert von diesem Neuzugang, weil der einfach nicht funktionierte. Und dann siehst du diese Entwicklung. Es war ja damals dieser Gag, ich glaube, ich hatte Kai auch zitiert. Da hieß es doch auf Schalke über Kenan Kangermann, wenn der einen Ball vom Boot schießt, trifft dann nicht mal das Wasser.
Und das hat sich wirklich, hat er hinter sich gelassen.
Das hat sich wirklich, ich glaube, letzte Saison auch 13 Saisontore, jetzt schon 14. Das ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen auch jemand, der als Kapitän so vorangegangen ist. Also der so sehr dann auch Schalke verkörpert. Das ist natürlich das i-Tüpfelchen, dass er dann gegen seinen Ex-Club Düsseldorf trifft. Das sind so die kleinen Geschichten am Rande. Ja, ja. Aber da siehst du auch Schalke als Geschichtenmaschine. Und nächste Saison dann einfach auch das Derby als Geschichtenmaschine. Ja. Also wir erinnern uns ja alle an die 4-4 Niederlage und das Tor von
Naldo.
Naldo! So. Natürlich, mein Gott, wo bin ich denn mit meinen Gedanken?
Ja, ne? Aber bist du schon beim Magenta TV, wo du als Experte gehandelt wirst?
Ja, nee, jetzt, also auch, ich merke ja, es ist schon wieder das Gift des Neides.
Ich zeig dir, warum Magenta ihn eingekauft hat. Pass auf, es gab ja das Endspiel um die Champions League Plätze, das erste von einigen jetzt, das Endspiel um die Champions League Plätze, TSG Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart. Und wer hat da erst seine Vertragsverlängerung verkünden dürfen und dann doppelt getroffen, Micky?
André Kramaric, André Kramaric. Ja, Wahnsinn, ne? Also Mr. Zuverlässig, wie man ja gerne sagt. Und interessant, ne? Also da wird's auch nochmal heiß. Was ist denn eigentlich unsere...
noch nie jemand über André Kramaric.
Über ihn vielleicht nicht. Ich werde das eher googeln. Wenn ihr gleich redet, google ich André Kramaric, Mr. Zuverlässig. Mr. Zuverlässig kommt doch immer irgendwie bei irgendwelchen Spielern, die über so 10 Spieltage am Stück mal irgendwas richtig gemacht
Wie
haben.
Wie man heißt immer Ali Dai gesagt hat, das Torkrokodil.
Ja, so richtig. Das Torkrokodil. Das ist auch so witzig, ey. Das ist auch so ein bescheuerter, wirklich.
Aber ich
hab's auch wirklich,
ich hab doch mal für euch, weil wir haben das André Kramaric Trikot unterschrieben, zugeschickt bekommen von der TSG Hoffenheim, weil wir viel Kramaric Content haben. Da will ich aber nochmal sagen, mit diesen beiden Treffern hat er jetzt 140 in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste. Damit ist er, pass auf, 8 vor Völler, 7 vor Giovane Elber, 4 vor Horst Rubesch, 3 vor Uwe Seeler und er kann noch in dieser Saison, wenn er möchte, Bernd Nickel und Stefan Kießling einholen und dann ist es auch nicht mehr weit zu Thomas Müller, Marco Reus und Fritz Walter, dem Jüngeren.
Nicht so schlecht, nicht so schlecht. Ich wusste gar nicht, dass Kießling auch so viele Treffer hatte.
144 Tore, davon 12 Phantomtore.
Kießling ja auch, wie so einige Stürmer im Laufe der letzten Jahrzehnte, der Ungeliebte des Bundestrainers. Ne? Kießling, das weiß ich auch immer, das war auch mal so ein Kandidat, der einfach zuverlässig genetzt hat.
Ja. Mr. Zuverlässig, wie er in Leverkusen
hieß. So hieß er ja in Leverkusen, Mr. Zuverlässig. Und so wie, wir haben ja, Lukas, du und ich, wir haben ja den Instagram-Account von Johann Wadephul, dem unserem Außenminister, haben uns das ja angeguckt, wie er da mit marokkanischen NachwuchsspielerInnen spielt. Mhm. Und das war, also fand ich durchaus überzeugend, wie er da im Olymphemd und also Businesshose, aber mit, also zumindest Turnschuhen, über das Kunstrasenfeld läuft und dann noch einen Fallrückzieher macht. Und ich glaube, wenn er diese Bilder gesehen hat bei Instagram, dann entscheidet sich Julian Nagelsmann jetzt spontan, also den Joe Wadephul anstatt Dennis Under für die WM zu nominieren. Das kann jetzt eigentlich nicht mehr lange dauern, ne? Bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ich freue mich
Übrigens
drauf.
Eine Sache noch, weil wir gerade über den deutschen Sturm sprechen. Habt ihr diese Entwicklung rund um Woltemade mitbekommen, dass er, das ist ja dieser Tage immer auch zu berücksichtigen, dass er Newcastle aus seiner Bio bei Instagram rausgenommen hat? Also es gibt offensichtlich eine Form der digitalen Distanzierung von seinem Arbeitgeber und es ist ja massiv im Schwange, dass Woltemade Newcastle möglicherweise nach dieser Saison verlassen könnte.
Ich glaube, er hat eine Abmahnung von Instagram bekommen wegen Scheichwerbung. Ja.
Ah, das kann natürlich auch sehr gut sein.
So, danke. Aber ich glaube, der ist im Sommer weg. Also das ist ja ein dermaßen teures, das ist denen ja egal. Also das Geld, am Geld liegt es nicht. Aber jeder hat es doch gesagt, wenn ihr den holt, dann muss der auch ins System passen.
Richtig.
Das tut er aber nicht, wenn sie so spielen,
nicht
wie
mehr.
Sie spielen. Weil er,
nicht
genau,
mehr.
Nicht mehr, weil sie umgestellt. Sie haben ihn für ein anderes System geholt. Das ist ja oft das Schicksal von Stürmern. Also auch da kannst du ganze Bücher drüber schreiben, wenn der Trainer wechselt oder wenn das System verändert wird. Übrigens gerade auch in Frankfurt, ne? Also Alberto, wie du ihn nennst, Riera macht das ja auch gerade in Frankfurt. Da hat er aber gesagt, ich ändere an allen Positionen und die gesamte Taktik so, dass gar kein Spieler mehr auf seiner Position spielt.
Richtig.
Das ist mein neues Geheimnis.
Er heißt ja nicht, Riera heißt ja genau, weil man halt einfach gar nicht mehr weiß, was man kriegt. Er heißt ja in Frankfurt auch Mr. Unzuverlässig. So wird er ja genannt.
Oder, pass auf, viele nennen ihn jetzt schon, weil es ja auch bald auf den Sommer zugeht, die türkische Riera.
So, damit ist der Name aber
ist
auch
das
gesetzt.
Scheiß,
Türkische Riera ist aber jetzt auch der Titel
Gott,
dieser aktuellen Folge. Sehr schön. Türkische Riera. Gefällt mir. Finde ich gut.
Aber wollte mal, funktioniert halt nicht. Aber wo geht der hin? Der hat halt ein 95 Millionen Preisschild. Das ist dann so schwer. Also der kann nicht zurückkommen nach Stuttgart, um wieder mit Dennis Undav zu zocken. Nee, so schade, wie es ist.
Ja, das geht natürlich tatsächlich nicht. Aber gut.
Aber wenn wir gerade schon bei Stürmern sind und nur noch mal so ein kleiner Schlenker, weil die Borussia deines Bruders hat ja gegen eure Borussia gespielt.
Ja, danke.
Und das Spiel wurde ja entschieden von Fluppe.
Ja, sieh, der Bakovic.
Sein zwölftes und wahrscheinlich wichtigstes Saisontor, weil sich Borussia Mönchengladbach damit jeder Abstiegssorge entledigt hat. Und was aber interessant war, die Vorlage kam von Rocco Reitz. Und darüber nur mal zwei Sätze, weil Fluppe, für mich Stürmer des Jahres bei Gladbach, der hat sie am Ende gerettet in Abwesenheit von Tim Kleindienst. Aber Rocco Reitz, der musste ja einiges über sich ergehen lassen in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Der hat seinen Wechsel verkündet zu RB, der geht zu Leipzig nächste Saison. Und dann kamen natürlich die ganzen Hass- und Enttäuschungstransparente. Und dann hat er irgendwann in einem Interview gesagt, und ich finde auch da sind wir wieder bei Gonzalo Higuaín, das kommt aus derselben Richtung. Auch der hat gesagt, ich finde das nicht fair, weil ich gebe doch alles hier, das habe ich nicht verdient. Und ich finde auch er hat recht, sich öffentlich zu positionieren und zu sagen, was soll das? Ich habe für Borussia Mönchengladbach immer alles gegeben. Es ist meine Entscheidung für meine Karriere, dass ich jetzt nach Leipzig gehe, weil ich gerne mal Champions League spielen möchte. Diese Transparente tun mir weh, da hat er ja auch tief blicken lassen.
Ja, finde ich gut, dass er sich da so offenbart hat und dass er natürlich die, wie man so schön sagt, Mechanismen des Fußballs nochmal relativ transparent offengelegt hat. Ich kann natürlich die Fans verstehen, also als ich die Meldung las, Rocco Reitz geht nach Leipzig, da hat mich jetzt auch nicht die Ekstase geschüttelt, aber dass das aus der Perspektive eines jungen Spielers, der sich weiterentwickeln und jetzt dicke Gänsefüßchen den nächsten Schritt machen will, dass Leipzig da eine relativ logische Konsequenz sein kann, das ist jetzt nicht so überraschend und jetzt auch nicht Ausweis einer fürchterlichen Charakterlosigkeit, denn das muss man ganz eindeutig sagen, Borussia Mönchengladbach macht derzeit nicht den Anschein, als würden die in den nächsten 3 bis 5 Jahren regelmäßig international spielen. Also was soll der junge Spieler machen? Klar, kann er natürlich bei diesem Verein bleiben, eine Vereinslegende werden oder er versucht weiterhin international zu spielen und dann auch ein fester Teil der Nationalmannschaft zu werden, der du in der Regel dann bist, wenn du viel international spielst. Also eigentlich von seiner Seite aus alles nachvollziehbar, wenn auch nicht besonders sexy.
Und man muss mal ganz deutlich sagen, das ist deren Beruf, ne? Also es ist deren Beruf, Fußball zu spielen und deren Wille und Absicht, möglichst erfolgreich Fußball zu spielen und sich mit den Größten zu messen. So, und dieses Fundament, du hast es ja gerade richtigerweise gesagt, ist Borussia Mönchengladbach im Moment nicht in der Lage zu geben. Also wechseln Spieler zu größeren Vereinen. Und insofern finde ich das einen völlig normalen Prozess. Ich kann die Enttäuschung verstehen. Ich kann auch die Ressentiments gegen RB Leipzig verstehen, aber es ist noch lange kein Grund, dann mit Transparenten zu zu reagieren und diesen Spieler auf eine gewisse Art und Weise zu diffamieren oder seinen Charakter in Frage zu stellen.
Aber wir haben ja natürlich auch festgestellt in den letzten Jahren, und ich will jetzt nicht immer mit Social Media anfangen, weil es gibt auch andere Möglichkeiten, aber ich sage es mal so, die Gelegenheiten zur Triebabfuhr werden also speziell in dieser Dekade also reichhaltig genutzt und eigentlich bei, also in nirgendwo mehr ausgelassen. Und ein bisschen traurig ist es schon, und es ist auch gut und richtig, das immer wieder mal anzumahnen. Gleichwohl ändern wird's wohl nichts.
Das ist richtig. Wir machen eine kleine Zäsur an dieser Stelle, würde ich mal sagen. Und
ja, endlich mal zu den positiven Dingen.
Ich habe Bock auf eine Wurst. Ich habe Bock auf eine Wurst.
Ja. Wenn du eine Wurst brauchst, ich bin dein Mann.
Das große Lars Eidinger Zitat.
Ich hab Bock auf eine Wurst?
Ja.
Na sicher.
Mein MML.
Da hat unser Mike natürlich wieder gar keine Ahnung von, wenn Lukas und ich über Hochkultur und Theater sprechen. Aber ich möchte da auch nicht tiefer eindringen. Ja. Denn es geht ja jetzt hier um Würste und es geht um tolle Dinge, nämlich die Salzbrennerwürstchen. Und wir haben das ja immer erlebt, wenn Vereine richichtig auf die Jacke gekriegt haben, 1-9 verloren haben oder so. Dann wurde natürlich immer das große Grillen mit den Fans anberaumt. Ich gebe euch was zurück, liebe Fans. Ich schmeiß jetzt mal ein paar Salzbrennerwürstchen auf den Grill, und zwar ungefähr 20.000 gleichzeitig. So, denn Salzbrennerwürstchen sind ein regionaler Traditionsbetrieb, die legen den Fokus auf Qualität und frische Herstellung. Die sind richtig geil. Und ihr da, die ihr gar kein Fleisch esst, warum auch immer, für euch gibt's hier die Veggie-Line. Hier, als moderne Alternative. Wie geil ist das denn? Ich habe hier klassische Wurstwaren für jeden Geschmack. Salzbrennerwürstchen, die verbinden die Menschen mit lecker Wurst. So sieht's doch aus.
Aber sag mal, muss ich da extra in Laden? Oder bekomme ich die Würstchen auch online?
Nein, das du bekommst gibt's natürlich online. Alles online unter salzbrenner-würstchen.de. Und ich lege noch einen oben drauf. Achtung,
top.
FMML15. Das ist nämlich der Code.
Himmel.
FML15. Oder wie Lukas Vogelsang sagen
würde.
Ich
weiß nicht, warum dieses Wort mich so glücklich macht. Immer wenn Lukas
Fimmel.
Sagt, Fimmel, muss ich lachen.
Ja. Da gibt es 15% Rabatt. Und das Ganze bis zum 30. Juni 2026 im Online-Shop.
Guck mal.
Also salzbrenner-würstchen.de.
Mike, weil ja gerade OMR-Festival ist und viele auch von außerhalb jetzt nach Hamburg kommen, das haben wir nämlich immer sträflich unterschlagen, aber wenn ihr in Hamburg lebt, oder wenn ihr gerade in Hamburg seid, weil ihr zum Beispiel beim OMR-Festival seid, kommt doch mal zum Mittagstisch bei Salzbrenner im Bistro vorbei.
Ja.
Könnt ihr einfach den Code MML nennen und bekommt dort vor Ort 10% Rabatt auf die Currywurst.
Geil.
Das ist ja unfassbar. Das ist eigentlich unfassbar. Ja.
Kommt ein Salzbrenner und MML-Fan in eine Bibliothek und sagt, guten Tag, ich hätte gerne Currywurst und Pommes rot-weiß. Da sagt die Bibliothekarin, wir sind hier in einer Bibliothek. Okay, ich hätte gern eine Currywurst und Pommes und Weiß.
Fimmel.
Die WM 2026 steht vor der Tür.
Jawohl, das ist es.
Geil. Und da gibt es eigentlich, wo man alle Spiele sehen kann.
Ja, da habe ich aber eine Antwort. Also Magenta TV, ne?
Völlig richtig.
Die holen nämlich die FIFA WM 2026 nach Hause. Mit der Telekom siehst du, aufgepasst, alle 104 Spiele, es sind ja wirklich so viele, der Fußball-WM live und 44 davon sogar exklusiv. Dazu gibt es die längste Live-Sendestrecke auf den drei exklusiven WM-Kanälen und das Top On-Air-Team mit, aufgepasst, Thomas Müller. Schon The geil.
Ja. Ne? Hol dir jetzt Magenta TV in den ersten 6 Monaten für 0 Euro, danach für 11 Euro monatlich. Das Ganze gibt's nur bei der Telekom. Jetzt sagt ihr, Telekom, ich habe aber gar keinen Telekom-Anschluss. Das ist natürlich völlig egal. Das könnt ihr auch völlig unabhängig davon machen, ob ihr einen Telekom-Anschluss habt oder nicht. Magenta TV ist das Zuhause der FIFA WM 2026. Alle Spiele live, viele exklusiv, dazu Multiscreen, UHD, Dolby Atmos und inklusive Features für alle Fans, 3 WM-Kanäle, innovative Formate, prominente Experten.
Kein extra buchen, keine Zusatzkosten, einfach WM genießen, auch ohne Telekom-Internetanschluss buchbar. Ist ja wirklich nicht ganz unwichtig zu wissen, weil sonst zieht man gleich zurück. Der Breakfast Club sorgt bereits am Morgen für den perfekten Start in den WM-Tag. Finde ich auch sehr, sehr geil, weil die viele, nicht alle, aber viele Spiele finden ja in der Nacht statt. Und dann guckt man sich halt einfach morgens den Breakfast Club an und ist bestens informiert. Soll auch extrem gut besetzt sein, habe ich gehört.
Habe ich auch gehört?
Ja.
Richtig geiler Moderator.
Soll richtig geil, also richtig geile Crew soll er sein.
Ja. Also drei Kanäle, Hauptprogramm mit Top-Kommentatoren, Fußball TV 2, Taktik-Feed mit innovativen Daten und Fußball TV 3 als Überraschungskanal mit wechselnden Promis und Ex.
Und dieser Breakfast Club mit richtig geilen Leuten.
Das Ganze jetzt unter telekom.de/sport/magenta-tv-fußball und da sagt ihr zu Recht, Moment mal, das kann ich mir gar nicht merken. Ja. Kein Problem, wir packen euch das in die Shownotes.
Mein MML.
So, dann schaue ich mal, was haben wir denn noch auf der Liste, damit wir heute nicht über den FC St. Pauli reden müssen.
Ja, wir können ja nochmal zurückkommen zur Eintracht, die jetzt im grauen Mittelmaß angekommen ist. Markus Krösche ist, sagen wir mal, allzu großen Abwerbungstendenzen jetzt erstmal Herr geworden. Da ist, sagen wir mal, die Lust ein bisschen abgeflacht. Und nicht nur in Frankfurt stellt man sich seit Wochen, jetzt aber seit Tagen besonders akut die Frage, was zur Hölle hat man sich dabei gedacht, Alberto, das weiß ich ja, er ist Italiener, Alberto Riera zu holen, der nun auch schon vorher, also man hört sich ja ein bisschen um auf dem europäischen Markt und dass der also ein bisschen irre ist, das wusste man vorher schon, oder um es anders zu sagen, war die Verstimmung darüber, dass Dino Toppmöller so sehr leise ist, so groß, dass man sich gesagt hat, alles, bloß nicht wieder so einen ruhigen. Und dann hat man alles übersehen, was offensichtlich war, nämlich dass Alberto Riera komplett wahnsinnig ist. Was man jetzt bei der letzten Pressekonferenz dann überdeutlich gesehen hat.
Das ist so ein bisschen, als wenn die Schreiber damals bei der Lindenstraße gesagt hätten, hier geht's irgendwie nicht weiter, es ist alles zu brav, komm, wir holen Kinski. Und dann wundern sie sich, wenn er mit der Peitsche kommt. Aber es ist, wir haben es damals schon mal gesagt, der Typ ist Choleriker, der ist irre, das kannst du alles positiv umdeuten. Positiver Wahnsinn, Genie und Wahnsinn liegen eng beieinander, man muss mal gucken, dafür hat er einen geilen Ansatz mit dem Fußball und ist doch auch gut, mal wieder Emotionen, der vielleicht weckt der die Eintracht wieder auf, vielleicht gibt der links und rechts eine Schelle und dann wird's wieder was.
Ja.
Hat nicht geklappt. Weil das Negative überwiegt. Und ich finde die Reaktion von Mike, also wir haben ja das Video, also von dem Ausraster gegenüber dem Journalisten und dem Bildreporter, haben wir natürlich bei uns auch geteilt in der Gruppe. Und Mike schrieb das einzig Richtige. Jetzt musst du vor allem über Krösche reden.
Ja, also ja, klar. Also bei vielen anderen Vereinen wäre in dieser Situation über Krösche geredet worden, denn das ist ja nun mal der Mann, der vorher Dino Toppmöller geholt hat, was insgesamt ja gar keine so schlechte Zeit gewesen ist. Ich glaube, mittlerweile wäre man in Frankfurt ganz glücklich, hätte man doch bloß Dino Toppmöller behalten. Und jetzt halt eben Riera geholt hat, das waren jetzt keine Erfolge. Und wenn es dann auf der Trainerposition mehrfach nicht so richtig gut geklappt hat, dann redet man natürlich in der Regel dann auch über den Sportdirektor und den sportlich Verantwortlichen. Jetzt ist es bei Krösche aber so, dass er sehr lange sehr erfolgreich gearbeitet hat, dass, sagen wir mal, sich diese, ich würde ja Toppmöller auch nicht unbedingt als Missgriff bezeichnen.
Gar nicht.
Das
gar
hat
nicht.
Sich nur ausgelaufen irgendwann. Die Beziehung war ja eine große Love Affair, bis es dann erkaltet ist.
Naja, die Frage ist ja, warum ist es erkaltet? Also aus welchen Gründen ist man hergegangen und hat gesagt, wir müssen an der Trainerposition etwas ändern? Das wird wahrscheinlich die nicht erreichten sportlichen Ziele oder die in Gefahr laufenden Ziele gewesen sein. Logischerweise. Ja. So, ich will jetzt nicht drauf rumreiten, aber ich bin derjenige gewesen, der vor der Saison gesagt hat, Eintracht Frankfurt wird die Champions League nicht erreichen und wahrscheinlich noch nicht mal sich für Europa qualifizieren, weil der Kader nicht gut genug ist. So, und das ist das, was wir jetzt erleben. Der Kader ist gemessen zu dem, was sie in der letzten Saison für einen Kader gehabt haben, wo sie fantastischen Fußball gespielt haben, sich zu Recht für die Champions League qualifiziert haben, ist nicht gut genug. Und da kannst du 7 Trainer holen, die werden mit diesem Kader nicht das erreichen, was Eintracht Frankfurt an Anspruch aus der letzten Saison angesammelt hat. Das
da
ist
kannst
das
du
Problem.
Holen, wo
das
heißt, du willst.
Das heißt, du hättest einfach locker auch mit Dino Topmöller zu Ende spielen können und hättest wahrscheinlich richtig. Das Gleiche erreicht, was Riera jetzt erreicht hat oder nicht ja. erreicht hat, um dann für die nächste Saison in aller Ruhe mit diesem eigentlich ja extrem sympathischen Trainer Topmöller, dieser Einheit zwischen Mannschaft, Fans und Topmöller, hättest du ganz in Ruhe die Missgriffe aus dieser Saison reparieren können, um für die nächste Saison wieder einen vernünftigen Kader hinzustellen, mit dem man sich dann auch international wieder qualifizieren kann.
Ja, aber das hatten wir vor der Saison auch gesagt, der Kader hat eine unglaubliche Unwucht, da fehlt ein richtiger Sechser, da fehlt eigentlich ein zusätzlicher Schienenspieler, da fehlt vielleicht auch noch eine richtige Mittelstürmer-Option, wenn, wenn Johnny Burkhardt sich, wie es dann ja auch leider passiert ist, länger verletzt. Er ist da trotzdem der beste Stürmer der Eintracht.
Der ist ja physisch ungefähr auf dem Level von jetzigen Gonzalo Higuaín, wenn man also sich
von
die Aussagen von Tele, ja, wenn es schön wär's, schön wär's. Wenn man sich da so, wenn man sich da so die letzten Empfindungen von Riera anhört.
Eintracht Frankfurt war in den letzten Jahren ein herausragender Verkäuferverein. Sie haben es immer geschafft, die gegangen sind, gut und fast gleichwertig zu ersetzen. Also auf die Büffelherde folgte Mamouche, ihr wisst ja, Ekitike. Die Spieler haben unglaublich viel Geld in die Kassen gespielt. Aber es fehlen halt so entscheidende Spieler. Ich finde ja, auch wenn er jetzt gerade aus einem 5-4 gegen die Bayern kommt, aber William Pacho ist auch so einer, ne? Der ist ja auch von Eintracht zu PSG gewechselt. Das war halt jemand, der hat die Innenverteidigung zusammengehalten. Also viel Geld verdient, aber es nicht geschafft. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Also wenn du so sehr über das Diamantauge kommst, wenn du so sehr gut scouten musst, weil es sonst nicht funktioniert, weil sonst dein ganzes Konzept in sich zusammenfällt. Bestes Beispiel ist ja nur Wai, der jetzt, glaube ich, in Frankreich irgendwo spielt, da gar nicht so eine schlechte Rolle einnimmt, aber der sollte einfach der Nachfolger von Mamouche werden, der sollte der Nachfolger von Ekitike werden, den haben sie viel Geld gezahlt, der hat nicht gezündet. Das erinnert mich ganz viel an Bremen in den Jahren nach der 2004er Meisterschaft, wo sie über Jahre es geschafft haben, nach Miku kam Özil, Diego war da, sie haben immer wieder geschafft, klasse Zehner zu holen, tolle Stürmer und plötzlich hatten sie Carlos Alberto. Und dann hat es nicht mehr funktioniert. Und wenn das dann nicht mehr funktioniert an so einem Standort, selbst mit Geld, weil selbst die 250 Millionen, die sie plötzlich haben, reichen ja auch nicht, um einen kompletten Kader umzubauen auf dem Niveau, wenn du als Fünfter dich dann für die Champions League qualifiziert hast. Und da sind sie ein bisschen in...
Fantasielos.
In eine aber sind auch in eine Falle getappt, letztendlich in ein Loch gefallen, das sie sich selbst gegraben haben. Das kann aber passieren. Nur musst du dann eben, wie Mike sagt, die richtigen Schlüsse ziehen. Und ich weiß nicht mehr, hat das Guardiola oder Klopp gesagt? Entweder musst du den Trainer tauschen oder die gesamte Klopp. Mannschaft nach 7 Jahren.
Klopp
war das, ne?
Klopp,
Du siehst ja, ich glaube auch, die These, dass es mit Topmöller hätte weitergehen können, wenn man gesagt hat, pass auf, dann machen wir es entweder wie Schalke im Winter und legen nochmal richtig nach oder wir machen es dann im Sommer, weil die Punkte sprechen, also der Punkteschnitt spricht auch einfach dafür, weil Riera hat jetzt mit diesem Kader, der ja nicht besser geworden ist, 1,33 Punkte im Schnitt geholt in 12 Spielen und Topmöller hat in 18 Spielen 1,5 Punkte geholt, also deutlich mehr. Es wäre geil gewesen, mit Topmöller einen Neuanfang zu machen, aber da fällt mir nur das Zitat ein von Krösche, der halt nach der Entlassung oder zur Entlassung von Topmöller gesagt hat, wir hatten uns verkeilt. Und man muss ja nur in die Gewerke jeder Firma schauen, sowas kann ja passieren. Der eine sagt, das ist der Kader, der andere sagt, ich kann mit dem nicht, wir wollen aber nicht, wir können nicht, wir haben trotzdem finanzielle Zwänge. Und dann sitzt du da an einem Tisch, obwohl du dich sehr schätzt, obwohl du bis dahin gute Arbeit geleistet hast und es funktioniert nicht mehr. Und deshalb ging Topmöller. Ich habe aber das Gefühl, sie sind immer noch verkeilt, nur mit einem Choleriker am Tisch.
Ja, das wird aber wahrscheinlich nicht mehr lange der Fall sein. Ich gehe ja fest davon aus, während wir reden und während diese Folge, die Sie dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt gerade hören, wird es vermutlich schon verkündet werden, dass man sich von Riera trennt, weil die Frankfurter Vereinsverantwortlichen Angst haben, Europa zu verpassen und sagen, wir müssen jetzt nochmal die Wunderdinge wagen, die letzten 2 Spieltage. Und wer kommt dann jetzt?
Und dazu,
das ist ja die Frage.
Dazu zitiere ich aber aus dem Kicker, der es wieder geschafft hat, Kommentar, also Meinung und Bericht zu vermengen. Das heißt, da ist der Korrespondent wieder wutschnaubend aus der PK gelaufen und schreibt hier, Moritz Kreilinger vom Kicker schreibt am Ende seines Artikels über Alberto Riera, es hätte etwas von einer Kapitulation, dem Spanier auch die Verbleibenden im Kampf um Europa so wichtigen Spiele in Dortmund und gegen Stuttgart, fucking hell, was für ein Restprogramm, zu überlassen. Oh, ja. Nichts spricht dafür, dass die Eintracht in dieser Konstellation nochmal die Kurve bekommt. Ohne Weckruf und Aufbruchsstimmung taumelt der Traditionsverein wohl punktlos durchs Saisonfinale. Den Fehler der Riera-Verpflichtung sollte sich Krösche jetzt eingestehen und das sowieso unausweichliche Ende der Zusammenarbeit nicht künstlich hinauszögern.
Das würde ich aber ehrlicherweise unterschreiben. Ja, denn also erstmal vermeidet Krösche ja oder hat, wie man so schön sagt, jegliches Bekenntnis zum Trainer vermieden. Das ist immer ein Alarmsignal. Die Frage ist halt, wen holen sie jetzt so Jörg Berger-mäßig für die letzten zwei Spieltage? Ne?
Ernsthaft? Ja, was? Ist total egal. Also die werden gegen Dortmund nicht gewinnen. Und die werden auch gegen Stuttgart nicht gewinnen.
Da würde ich dir widersprechen.
Nein, da würde ich widersprechen.
Ja, aber nein.
Ja.
Freitagabend?
Doch.
Nein, Dortmund,
Freitagabend zu Hause? Nein. Nee, komm. Ja. Entschuldigung. Mike, da würde ich dir nie widersprechen.
Ja.
Niemals. Mike hat komplett recht. Die kriegen richtig auf den Sack. Weil ich wollte ja eigentlich sagen, und ich weiß auch, wo Micky hin wollte.
Natürlich.
Bei Dortmund sieht man, was rauskommt, wenn eine Saison vorbei ist. Nach oben nichts, haben wir letzte Woche schon. Nach oben nichts, nach unten nichts, dann verlierst du 1-0 gegen Gladbach. Aber ich traue den Dortmundern zu. Kovac gegen seinen Ex-Verein. Nochmal Flutlicht, Abschiedsheimspiel von Julian Brandt, Abschiedsspiel auch von Salih Özcan. die raufen sich nochmal zusammen und dann kegeln die da bin ich bei Mike, die hauen die 4-0 aus dem Stadion.
Ja. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist natürlich relativ hoch. Andererseits stelle ich schon fest, dass so das letzte Saisonsechstel der Dortmunder jetzt so ein bisschen ausmöpselt. Da mangelt es so ein bisschen an Spannung, das haben wir jetzt gegen Gladbach gesehen. Wann war denn das letzte Heimspiel, was sie verloren haben? War das gegen Hoffenheim oder was weiß ich? Die Dortmunder haben doch gerade irgendwie, wo haben sie denn? Die haben doch nach Ewigkeiten mal wieder ein Heimspiel verloren. Spinne ich jetzt? Das ist doch noch gar nicht so lange her. So,
Hoffenheim also kommt hin. Weiß ich, also ja, ich, du hast völlig recht, also das, aber aus dem Kopf weiß ich es auch nicht. Ich glaube Hoffenheim.
Und es ist auch wirklich zu viel Fußball gerade, muss man einfach so sagen.
Da muss ich, bin ja jetzt unter viel größerem Druck als ihr. Weil ich bin
jetzt
ja der Magenta-TV-Experte.
Wir machen jetzt immer so, wir machen immer so ein Pressebriefing. So, wir nehmen, wir schneiden dein Best-of zusammen aus jeder Folge.
Ja, ja sicher. Ja, sehr gut.
Micky Beisenherz ist der Experte.
Ja, Moment mal, wofür haben wir denn unseren Instagram-Auftritt? Ich dachte, das passiert hier schon seit Monaten. Und jetzt höre ich das erstmal, dass das noch im Schwange ist.
Ja. So, haben Sie nicht gegen Leverkusen
gegen Leverkusen, richtig.
Und
sehr
dann
gut.
Noch gegen Hoffenheim, in Hoffenheim 2-1.
Sehr gut, so. Genau.
Aber, Sie haben zu Hause.
Das ist nämlich
Experte hier.
In eurem Kurzzeitgedächtnis, wer beide Tore gegen Dortmund erzielt hat, mit 2 Elfmetern, bitte,
André Kramaric.
So, das ist aber auch lange her. Das war doch das
Wahnsinn.
Der übrigens in
lange schon heißt, zwei Wochen her, oder?
Das war 18.04. Das ist unfassbar.
Da kann ich mich doch jetzt nicht mehr
also,
dran erinnern.
Mir fehlt natürlich auch noch ein Verein, der vielleicht in den letzten zwei Spielen nochmal einen Impuls setzen könnte. Aber wir wollen ja heute nicht über den FC St. Pauli sprechen. Deswegen, weil wir ja heute einen TV-Experten hier in der Runde haben.
Gut, dass du fragst, Mann. Gut, dass du fragst.
Müssen wir natürlich auch nochmal in diesem Podcast eine Klasse höher gehen, weil wir natürlich über das Champions League-Halbfinale reden werden.
Arsenal gegen Atletico.
Ja, geil! Arsenal gegen Atletico.
Das geilste Spiel aller Zeiten. Nein, wir müssen natürlich einmal ganz kurz zumindest uns so einstimmen auf den Mittwochabend 21 Uhr Allianz Arena. Ja. FC Bayern München gegen PSG. Ich sag nochmal, zitiere nochmal den Trainer von Paris, der gesagt hat, wir müssen drei Tore schießen, um, wenn wir ins Finale kommen wollen. Ich freue mich auf einen so unglaublich großartigen Fußballabend.
Ja.
Und jetzt sag du doch mal als Experte.
Ja, bitte. Pass auf, die wichtigste Frage. Lieber Micky Beisenherz als Experte, freuen Sie sich auch auf dieses Spiel?
Also, du hast ja gerade Leonardo Henrique, den italienischen Trainer von PSG, hast ja schon richtigerweise zitiert, Mike. Also die Bayern haben gegen Heidenheim, wie ich finde, jetzt endlich habe ich auch mal wieder gekotzt, dass die Bayern zum Schluss noch ein Tor machen. So, das fand ich wirklich bitter, weil das war natürlich eine tolle Geschichte wie Heidenheim. Da siehst du auch immer, was Erwartungsmanagement ausmacht. Hätte man Heidenheim vor dem Spiel gesagt, ihr spielt 3-3 in der Allianz Arena, dann hätten sie sich wahrscheinlich alle vor Glück eingeschissen. So fällt in der 100. Minute dann doch noch das 3 zu 3 zu 3, natürlich, ich wollte schon sagen, 3 zu 2. Das 3 zu 3 für die Bayern, Ulisse macht Ulisse-Dinge wie üblich, das kennt man ja, er kann es halt auch. Ich will jetzt nicht mit dem Bayern-Dusel anfangen, es gibt da unterschiedliche Empfindungen, warum so ein Spiel dann 100 Minuten dauert. Es fühlt sich ein bisschen so an nach dem Mantra, man spielt so lange, bis die Bayern dann doch noch einen Punkt holen. Wurscht, ist egal. Aber auch das war natürlich wieder ein weiterer Beleg für dieses Ancelotti-Mantra, wir spielen einfach nur lang genug, bleibt ruhig, bleibt cool. Wir holen schon noch unser entscheidendes Tor. So haben sie ja am Ende ja auch gegen PSG im Hinspiel sich eine bessere Ausgangslage geschaffen. Ich glaube, sie werden das schaffen, aber es wird natürlich ein Spiel mit vielen Toren. Es geht gar nicht anders. Es wird nicht ein 0:0 oder ein 1:1, sondern es wird tendenziell eher ein 3:2. Möglicherweise muss man dann auch in die Verlängerung gegen PSG und möglicherweise gibt es dann sogar wirklich ein Elfmeterschießen. Aber es werden viele Tore fallen und am Ende werden die Bayern ins Finale einziehen.
Es ist ja auch so interessant, also zwei Zitate, wir hatten in der Königsklasse ja schon drüber gesprochen, aber zwei Zitate von Vincent Kompany. Das eine ist, wenn sie eine Karte haben und sich nicht gut fühlen, bleiben sie fern. Also auch die Fans müssen fit sein, um die Wucht, um die, ja oft.
Und geben und sie viel die Karte weiter, ne? Geben sie die Karte weiter.
Viel beschworene Wucht der Allianz Arena auf den Platz zu bringen. Und das andere ist, auf die Frage, wird es denn wieder so wild? Wird es denn wieder ein solch chaotisches Spiel? Der sagte, da machte er den Manuelsen und sagte, ich mach nur so und noch schlimmer. Voila, ich mach so und noch schlimmer. Da sagte er, sie können ein noch wilderes Spiel erwarten. Und Luis Enrique hat ja genau dasselbe gesagt. Ja. Also beide Trainer sagen, ihr habt ein 5:4 gesehen. Das kann auch ein 11:9 werden. Also, um mal jetzt völlig überspitzt. Ja, was ich übrigens als Beobachtung aus dem Hinspiel noch mitnehmen wollte, weil wir waren ja wirklich durch den Wind nach dieser Partie. Aber eigentlich waren die zwei Halbzeiten schon Hin- und Rückspiel. Ich bin völlig verdattert, dass es noch ein Spiel gibt, weil dieses 5:4, diese beiden Hälften waren ja schon ein Hin- und ein Rückspiel. Und jetzt gibt es einfach nochmal ein Hin- und ein Rückspiel. Ja. Also vier Spiele in zweien. Das ist so fantastisch. Und natürlich über allem aber, weil ja PSG trotzdem mit dieser Fabeloffensive nach München reist, ist natürlich nach diesem Heidenheim-Spiel die große Frage, kann Bayerns Defensive halbwegs halten und kann die Offensive die defensiven Schwächen weitestgehend kaschieren? Wenn du natürlich 3 Tore gegen Mainz kassierst, 5 gegen PSG und dann 3 wieder gegen Heidenheim, dann hast du eine Abwehrdebatte und die haben sie jetzt halt am Hacken. Also alle reden über den schönen Fußball, aber sie sagen, können die Bayern nicht mehr verteidigen? Also bei dieser fantastischen Offensive, aber können sie es nicht, wenn sie sogar 3 gegen Heidenheim kassieren? Das ist ja jetzt trotzdem so, also man merkt es Joshua Kimmich an, trotz der Meisterschaft, trotz dem wahnsinnig guten Hinspiel und trotz des Unentschiedens gegen Heidenheim, der war richtig angefressen. Weil er hat auch gesagt, da stimmt irgendwas. Also das merkst du ja auch in so einer Mannschaft, gerade als Kapitän, wenn du so lange dabei bist, du merkst irgendwas, also es ist alles eigentlich gut, aber so die letzten 5% fehlen irgendwie.
Ja, wie Udo Lattek einst im Doppelpass immer sagte, da ist was in der Mannschaft. Ich will nicht mit Neid und Missgunst anfangen, aber und beim nächsten Mal reden wir dann natürlich darüber, dass Max Eberl möglicherweise anders oder ähnlich wie Frank Baumann vielleicht doch der Manager der Saison ist. Der Max Eberl, der im Grunde genommen also in den letzten Monaten immer schon weg war, wo man sagte, Max Eberl wird gefeuert, dann kommt Krösche und so. Wir müssen dann vielleicht auch mal in der nächsten Ausgabe, wenn die Bayern ins Finale eingezogen sein werden, müssen wir mal darüber reden, dass Max Eberl der Manager der Saison ist. Möglicherweise.
Interessanterweise gibt es ja Signale aus München, dass man unzufrieden ist mit ihm und dass man sich möglicherweise trennen wird. Das wird natürlich auch dann immer dementiert, das ist ja klar.
Klar.
Aber es ist sehr beeindruckend, du hast total recht, wie dieser Kader zusammengebaut worden ist, also sowohl im Mittelfeld als auch in der Offensive, in der Defensive haben wir gerade drüber gesprochen, gibt es diverse Probleme, aber einfach auch mal einen Spieler wie Diaz letztlich zu holen, der so hundertprozentig einschlägt. Über Ulisse haben wir schon geredet.
Und den Trainer. Ja. So, das ist ja der wichtigste Transfer von Max Eberl, dass er Vincent
Kompany... Sie wurden zwar zu ihrem Glück gezwungen, aber so ist es halt manchmal. Ja. Ne? Das ist ja im Fußball immer wieder so.
Übrigens, apropos Ulisse, ich hatte so leichte Nostalgie-Vibes und hatte versucht, ein Video, das ich bei skysport.de bei Instagram gesehen habe, zu teilen. Aus irgendeinem Grund hat das nicht funktioniert. Und ich wollte auch die vernünftige Musik darunter legen. Habt ihr gesehen, dass Ulisse sich warm gemacht hat vor dem Spiel mit offenen Schuhen, also nicht
life
zusammen. Und dann anfing mit diesem Ball zu jonglieren, wie Weiland Maradona im Olympiastadion. Und ich wartete wirklich nur auf Life is Life.
Ich zittere am ganzen Körper, weil, liebe Hörer, das ist nicht abgesprochen. Wir bereiten uns hier nicht vor. Wir reden auch außerhalb der einzelnen Folgen nicht mehr miteinander. Aber diese Überleitung war nicht abgesprochen. Von Ulisse zu Maradona zu meinem Ranking.
Jetzt so, pass jetzt. Ah, sehr gut.
Mein Ranking, gestern Abend noch vorbereitet. Die geilsten Zauberzwerge unter 1,70 Meter.
Och bitte. So, das wird ja immer spezieller. Ey, das ist ja wie so eine Sektion bei YouPorn. Ja, aber... Ja.
pass auf, Mickey Beisenherz, der Midget-Spinner. So, jetzt, pass auf, die geilsten Zauberzwerge unter 1,70, weil, das ist extra so präzise, weil Ribéry und Messi sind 1,70 Meter. Das heißt, man muss kleiner sein.
Oh, wow.
Und wir beginnen mit Mike.
Ich bin größer.
Und die Antwort kann nur so sein, 1,1. Denn der erste ist Litti, 1,68 Meter.
4.
Das muss ich mir jetzt letztes Mal...
Du bist eine richtige Sau.
Achso, Litti ist ja unser Litti, ne? 2.
Ja, unser Litti.
4. Bist du jetzt pack den auf die 2 bei dem, was noch kommt. Bleib, nein, bitte, 4. Da sag ich's wie Günther auch, bleib bitte bei deiner ersten Antwort.
Ja, 4.
Micky. Fabrizio Miccoli, 1,68 Meter.
Fabrizio Miccoli, naja.
Heute ist Miccoli-Tag.
Das ist richtig. Mama Miccoli hat Federico.
Wer hat's erfunden? Miccoli.
Ja.
Hast du denn nochmal gesagt? Ja, habe ich ja schon gesagt, die 6.
Ach so, das ist ja so.
Ja, du musst auch zuhören.
Mike.
Ja.
Vicente Lizarazu, 1,69 Meter.
5.
Geil. Jetzt sind schon.
Wer hier so alles als Zauberzwerge, aber gut, von mir aus.
Fantastische Fußballer unter 1,70 Meter.
So. Okay.
Der Kraftwürfel. Xherdan Shaqiri, 1,69 Meter.
Also einmal pro Saison ein spektakuläres Tor geschossen. Xherdan Shaqiri. Ach komm, ey, scheiß drauf. Ich gebe ihm mal die 3. Auf sicher.
Mike, Lorenzo Insigne, 1,63 Meter.
Echt, ist ja auch krass.
Jetzt wird es aber auch gemein, ne? Also auch für uns, weil wir haben jetzt 3, 4, 5, 6 weg.
Mhm.
Und 2 finde ich zu hoch und 7 zu wenig.
Ach, ja, aber kannst du machen. Schieb den nach hinten. Ich gebe dir nur
7.
Ja, okay, super. Denn, Micky, wir haben jetzt Piccolo Pirlo, wie er in Italien genannt wird, Marco Ferrati, 1,65 Meter, ehemals PSG.
Ach, krass. 1,65 Meter, ja. Was der alles abgeräumt hat, ne?
Piccolo Pirlo,
Piccolo Pirlo
und Ferrati. Aber auch unter Trapattoni damals in München das Wort für Maulwurf gewesen.
Oh Gott, der lässt nichts aus. Also der war jetzt phasenweise wirklich heißest gehandelt auf dem europäischen Markt. Was ist die 5 noch da?
Nein.
Ja, ich habe Angst, die 2, was?
Du hast noch die 8, die 9, die 10, die 1 und die 2.
Ja, dann würde ich, scheiße. Ja komm, dann geben wir ihm die 2.
Mach's nicht.
Nicht. Ja gut, dann gebe ich ihm die 8.
Okay, pass
die
auf.
Die 8 noch frei?
Gut. Bei 8.
Hm.
Mike, Roberto Carlos, 1,68 Meter.
Roberto Carlos ist nur 1,68.
Ja,
dafür aber die Oberschenkel, also der Umfang der Oberschenkel ist größer als seine Körperlänge.
Ist übrigens der einzige, kennt ihr das Video? Da haben sie so Papier gespannt zwischen so Holzrahmen. Und dann davon 20 hintereinander und dann kamen wirklich Weltstars, die mussten einen Ball durch dieses Papier schießen. Und die meisten sind so, also die Kraft des Balles wurde dann abgefedert über jedes Papier, das durchschossen wurde. Und am Ende gab es kein Momentum mehr. Und die meisten sind gescheitert, die sind nicht bis durchgekommen. Roberto Carlos ist einfach beim ersten Versuch durch alle Papiere durchgeschossen. Völlig spektakulär. Der
Mann, unser Mann von Rheinmetall, Roberto Carlos.
Ich war ja im Stadion 1998, WM-Halbfinale zwischen Brasilien und Holland in Marseille. Wow. Und habe diesen fantastischen Spieler live gesehen. Deswegen muss ich ihn auf die 2 packen.
Ja. Micky, Romario, 1,67 Meter.
Ja gut, auf die Eins. Romario auf die Eins, ganz klar.
Mike, Icke Hässler. Hätte
Romario übrigens nicht anders gemacht, ne?
Ja. Icke Hässler.
Wir haben nur
1,66 Meter.
Wir haben nur noch die 9 und die 10, richtig?
Genau.
Dann die 9.
So, und dann, Micky, dann darfst du jetzt folgenden Spieler auf die 10 setzen, mit dem wir dieses ganze Bit angefangen
jetzt
haben.
Jetzt kommt wieder so eine richtige Graupe.
Jetzt kommt natürlich der, mit dem wir angefangen haben, Maradona. 1,65 Meter und er ist in unserem Ranking. Ich hab's angekündigt. Auf ich hab gesagt, 10, das ist der Übergang und ihr gebt Maradona in dem Ranking die 10.
Maradona ist auf der 10, Kai Michalka auf der 7.
Das
naja,
ist, pass auf, gut. Das ist, früher war es eine taktische Entscheidung, Maradona auf die 10. Hier zeugt es einfach von grenzenloser Dummheit.
Das ist richtig. Das ist
Maradona
richtig.
Auf die 10, ey.
Wer hast denn sonst noch gehabt? Willi Landgraf auf der 6, Maradona auf der 10.
Ich gebe das Ranking jetzt mal wieder. Also,
ja.
Romario auf der 1, Roberto Carlos auf der 2, der Kraftwürfel, Xherdan Shaqiri auf der 3, Litti auf der 4, Vicente Lizarazu auf der 5, Fabrizio Miccoli auf der 6, Lorenzo Insigne auf der 7, Marco Ferrati, Piccolo Pirlo auf der 8, Icke Hässler auf der 9 und extrem verdient, weil was hat der für sein Land getan? Maradona auf der 10.
Bin ich absolut zufrieden mit. Genau so muss es sein. Ja. Wenn wir am 2. Juni live in der Mewa Arena auftreten werden, mit unseren Freunden von Mewa, die stellen uns ja ihre Arena zur Verfügung. Das ist ja kurz nach dem Finale der Champions League. Dann werden wir natürlich coram publico, wie man sagt, auch ein Ranking starten. Dann werden wir natürlich ganz viel Gebrüll aus dem Publikum haben und da freuen wir uns drauf. Das wird ein fantastischer Abend. Die Tickets gibt's auf unserer Website fußballmml.de. Den Link zum Vorverkauf findet ihr mal natürlich auch in den Shownotes. Da freuen wir uns drauf und wir freuen uns natürlich ganz besonders auch noch auf die Lesung der Nachspielzeiten am 16. Juli in Berlin. Da bringt ja unseren Lukas seine Nachspielzeiten endlich mal wieder auf die Bühne. Also kurz vorm WM-Finale liest er im Kabaretttheater in der Distel aus seiner Liebeserklärung an den Fußball und die Tickets gibt's ab sofort auch zu kaufen. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Freue ich mich drauf.
Heißt der Laden Peter Michael Distel?
Ja.
Peter Michael Distel, danke sehr Mike, gut. Da freue ich mich sehr.
Ja, mir ist übrigens eine Mewa-Arena auch schon zur Verfügung gestellt worden. Die werde ich nämlich basteln, weil wir am Wochenende Besuch hatten von Mewa in Hamburg beim FC St. Pauli, weil ja Mainz da war. Und ich habe eine Mewa-Arena geschenkt bekommen, die ich uns
sehr
basteln
werde. Ach, wie toll.
Ja, die können wir alle zusammen als Vorbereitung auf diesen Auftritt zusammen basteln, wenn wir mal wieder hier zusammen im Studio sind.
Das wird ja, zumindest was mich angeht, nächste Woche schon der Fall sein. Da freue ich mich drauf. Zur Champions League hören wir uns ja bereits am Donnerstag wieder. Da freue ich mich natürlich auch drauf.
Dann begrüßen wir wieder den TV-Experten Micky Beisenherz.
Ja, der TV-Experte ist übrigens ein volksnaher Superstar, denn ich freue mich so dermaßen auf den Mittwoch. Erst gehen wir um 19 Uhr, spielen auf dem Knacki, gibt derzeit ungefähr 27 Anmeldungen, das heißt, wir spielen da 13 gegen 14 und danach gehen wir einfach geschlossen in eine Kneipe neben dem Knacki, irgendwo in Ickern. Ich glaube, die werden noch nie in ihrem Leben so viele Leute da beherbergt haben, die gleichzeitig Fußball gucken wollen. Also mehr geht ja wohl nicht, oder? Ja, ist das nicht toll? Ja, ist wirklich fantastisch. Also ihr Rabauken, ich liebe euch, macht's gut, schmeißt ein Salzbrennerwürstchen auf den Grill für uns und Mr. Zuverlässig, Klammer auf, das bin ich, verabschiedet sich jetzt und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich muss jetzt zu meinen Magenta, zu meinen Magenta, ne? Also.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.